Sie treten nun der Konferenz bei.
Ich weiß nicht, was noch rauskommt, wenn noch Schlimmeres passiert, wovon ich im Augenblick nicht ausgehe. Aber wenn das nicht der Fall ist, werde ich niemanden meiner besten Offiziere Putins Spielen opfern, um das sehr deutlich zu sagen.
Was noch rauskommt, das wissen wir auch nicht. Aber was wir schon wissen, das ist ehrlich gesagt schlimm genug. Russland hat eine Besprechung über deutsche Waffensysteme bei der Luftwaffe belauscht und am Wochenende den Mitschnitt veröffentlicht.
Ja, schönen guten Tag zusammen.
Diese Abhöraktion ist peinlich für die Bundeswehr. Vieles deutet darauf hin, dass sich ein deutscher General auf Dienstreise in Singapur über eine unsichere Verbindung zugeschaltet hat. Aber in dem, was Verteidigungsminister Boris Pistorius da sagt, da steckt mehr als der Ärger über den Leichtsinn eines Generals. Was mich zu der Frage führt, was ist hier die eigentliche Geschichte?
Ich würde sagen, dieser Vorfall hat drei Aspekte. Warum sind deutsche Generäle, höchste Militärs nicht in der Lage, simpelste Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, wenn sie so eine interne Besprechung machen? Dann gibt es den zweiten Aspekt dessen, was da eigentlich besprochen wurde. Die sollen dem Pistorius quasi nochmal innerhalb einer halben Stunde, glaube ich, heißt es da, so auf die Beine helfen. Um was geht's da eigentlich? Welche Möglichkeiten gibt es da? Welche Schwierigkeiten hat das Ganze? Und die bereiten diese Besprechung vor. Und da erfährt man, finde ich, besser als bisher in allen Erklärungen von Politikern, um was es da eigentlich geht. Also was die Problematik bei dieser Taurus-Lieferung ist. Und da ist es dann eben schon interessant, die Frage der Beteiligung deutscher Soldaten. Für was würde man die brauchen? Was können die Ukrainer eigentlich mit dieser Waffe machen? Und der dritte Aspekt ist der größere, nämlich wie wird die öffentliche deutsche Debatte durch derartige Leaks oder Manipulationen von russischer Seite beeinflusst und worauf müssen wir uns da noch gefasst machen?
Das sind drei sehr spannende Punkte, über die wir jetzt auch nach und nach reden wollen. Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir hatten für diese Folge eigentlich ein ganz anderes Thema geplant. Ich verrate jetzt aber noch nicht was und ich hoffe, Russland weiß es auch noch nicht. Aber Spaß beiseite. Also uns kam natürlich diese Abhöraffäre bei der Bundeswehr dazwischen und mein Kollege Stefan Kuzmani ist Autor der Spiegel-Chefredaktion. Er schrieb dazu: Wir hätten das nicht hören sollen, was die vier hochrangigen deutschen Offiziere besprochen haben. Aber wir haben es gehört und deshalb ist Stefan jetzt hier im Studio. Hi.
Hallo.
Stefan, du schreibst ja in deinem Kommentar, der Mitschnitt sei eine geradezu groteske Blamage für die Bundeswehr. Was ist daran so schlimm?
Jedes Militär, jede Organisation, soweit würde ich gehen, kommuniziert nach außen und kommuniziert innen, um die Kommunikation nach außen vorzubereiten. Und es liegt in der Natur der Sache, dass die Kommunikation nach innen erstmal nicht für außen bestimmt ist.
Und auch anders klingt.
Und auch anders klingt, genau. Da werden Dinge offen ausgesprochen, die man nach außen vielleicht so nicht sagen würde. Und das ist natürlich besonders sensibel, wenn es sich jetzt um eine militärische Thematik handelt, wenn es sich um die Lieferung von einem sehr mächtigen Waffensystem an die Ukraine handelt. Und es ist natürlich peinlich für die Bundeswehr auch insofern, als sich die Verbündeten fragen müssen, was kann man den Kollegen eigentlich überhaupt noch erzählen? Wie sicher sind die Informationen bei der Bundeswehr, wenn da eigentlich sowieso immer Moskau mit am Tisch sitzt?
Da spielst du jetzt drauf an, dass in dieser Aufnahme auch ein paar kleinere Details über Verbündete wie die Briten und die Franzosen und vielleicht sogar Amerikaner genannt werden.
Ja, also, da muss man aber aufpassen. Also von den Franzosen sprechen die Herren jetzt da nicht. Das hat Olaf Scholz öffentlich getan, in seinem Streit da mit Macron über die ganze Bodentruppengeschichte.
Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
Das ist aber nochmal ein Extra-Thema. Dort wird tatsächlich, also ich würde sagen, drei relevante Dinge werden da quasi geleakt. Das eine ist, dass darüber spekuliert wird, wie viele Taurus-Marschflugkörper man eigentlich an die Ukraine liefern könnte. Also da ist die Rede von 50. Und wenn die dann nochmal sehr darauf dringen, dann hätte man vielleicht nochmal 50 und dann wäre es aber vorbei.
Und dann wäre aber auch Ende Gelände. So, das ist völlig klar.
Das ist, glaube ich, eine Information, die jetzt nicht unbedingt direkt erstmal bei Russland hätte landen sollen. Die zweite Sache, die da leichtfertig ausgeplaudert wurde und auch so ein bisschen interessant ist ja auch der sehr lockere Ton, in dem die miteinander reden, eigentlich ganz sympathisch.
Und das kam mir ganz gelegen, dass du gesagt hast, Ciao Kakao. Nee, da habe ich nicht zugehört.
Ja. So, da ist dann die Rede von, wir wissen ja alle,
dass da viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rumlaufen.
Ja. Also heißt, dort operieren offenbar verdeckt arbeitende US-Soldaten, sogenannte Militärberater oder ich weiß es persönlich nicht, aber das ist ja ein deutlicher Hinweis darauf, dass das jedenfalls diese Offiziere wissen. Und das Dritte ist, als es dann in dem Zusammenhang mit Taurus darum geht, wie eigentlich, wenn man denn diese Waffen mal an die Ukraine geliefert hätte, wie können die, die an ihre Flugzeuge dran montieren? Und wenn man da keine deutschen Soldaten daneben stellen möchte, die das dann erledigen, dann könnte man ja vielleicht auf Briten zurückgreifen. Die seien da ja sowieso schon und würden ihre Marschflugkörper dort dabei mithelfen, diese zu installieren. Und das könnten ja dann die Briten dann vielleicht auch mit den deutschen Taurus übernehmen, weil das offenbar technisch nicht so weit voneinander entfernt ist. Und auch das, dass britische Soldaten in der Ukraine aktiv sind, ist eine Information, die so nicht hätte öffentlich werden dürfen.
Wir hören da also praktisch so Planspiele. Wie könnte das eigentlich laufen, wenn Deutschland denn diese Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern sollte, was ja alles andere als beschlossen ist. Im Gegenteil, Olaf Scholz stellt sich da eigentlich weiterhin dagegen.
Der hat das kategorisch ausgeschlossen. Und genau, die machen einfach nur, und das ist ja auch vollkommen legitim, die spielen durch. Wenn die politische Entscheidung fallen sollte, dann wollen sie vorbereitet sein darauf und wollen vor allem auch wissen, na gut, was würde das denn dann bedeuten? Wie viel Zeit würden wir brauchen? Wie würde eine Ausbildung an diesen Waffen aussehen und so weiter? Also, dass man dann eben kompetent reagieren könnte, wenn die politische Anforderung käme.
Das Erstaunliche daran fand ich ehrlich gesagt, es ging ja in diesem Call um eine Vorbereitung eines Briefings für den Verteidigungsminister. Und an diesem Call hat ja unter anderem der Inspekteur der Luftwaffe mitgewirkt, Ingo Gerhards, den man auch kennt, gilt so ein bisschen als Top Gun-General, also jemand, der auch gut in der Öffentlichkeit steht und der intern auch ein hohes Ansehen hat. Jedenfalls ist es so, dass diese Thematik in der Luftwaffe offenbar schon gut durchdacht wurde, aber dass dem Minister das jetzt erst so im Februar 2024 vorgestellt werden soll, ist schon einigermaßen überraschend, oder?
Das hat mich auch sehr überrascht. Also das thematisieren die da ja auch so, ja, der sei ja jetzt erst so kurz im Amt und der habe sich jetzt damit noch nicht so richtig beschäftigen können.
Ein Jahr.
Wenn man jetzt aber bedenkt, also wie heiß diese Taurus-Frage ja seit Monaten diskutiert wird, dass der diese Details bisher noch nicht kannte, ist mir auch schleierhaft.
Es geht ja um die Frage, was man mit dem Taurus so machen kann. Also mit diesem Marschflugkörper aus dem Arsenal der Bundeswehr. Es wird erwähnt, dass das schon einzigartige Fähigkeiten hätte, auch im Vergleich mit anderen Waffensystemen, über die so westliche Verbündete verfügen. Deshalb ein paar kurze Fakten. Also diese Waffe kann aus einem Kampfjet abgeworfen werden und dann einer Route folgen, die vorher programmiert wurde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man dann nicht so während dem Flug noch schnell sagt, okay, da und da sind die Koordinaten, schießt es mal ab. Und die Reichweite bei dieser Waffe liegt bei bis zu 500 Kilometern. Das ist auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, der Taurus als unsere klassische Erstschlagswaffe wird natürlich eingesetzt gegen Ziele, die sehr hochwertig sind. Da sprechen wir von strategischen Zielen, die uns ermöglichen, den Gegner ganz empfindlich zu treffen, wenn wir diese aus dem Spiel nehmen.
So erklärt das ein Staffelkapitän der Luftwaffe in einem etwas älteren Bundeswehrvideo. Da natürlich bezogen auf so theoretische Einsätze der Deutschen, während es hier jetzt darum ginge, dass die Ukraine dieses Gerät einsetzt. Aber ich fasse mal zusammen, diese Waffe lässt sich aus relativ sicherer Entfernung abfeuern und kann trotzdem dann sehr präzise treffen. Und Da ist aber eine wichtige Voraussetzung, dass sie richtig bedient wird. Und genau da wird es heikel, oder?
Genau. Also weite Teile dieses geleakten Offiziersgesprächs drehen sich um die Frage, was die Ukrainer eigentlich mit dieser Waffe anfangen können, wenn sie nicht von Deutschland aus direkte Unterstützung dafür bekommen. Was wohl, und ich bin kein Experte für irgendwelche Waffensysteme. Ich entnehme das alles diesem Gespräch. Und ich finde aber, dass sie das eben, wie sie es dem Minister erklären würden, haben sie es ja intern da auch schon mal ganz gut gemacht. Und das ist auch für Laien nachvollziehbar. Also was wohl relativ kurzfristig möglich wäre, wäre, ukrainische Soldaten so weit auszubilden, dass sie mit dem Taurus-Marschflugkörper beispielsweise Munitionsdepots ansteuern und dann auch zerstören könnten. Das heißt also Ziele, die keine so hochpräzisen Zieldaten erfordern, die womöglich auch nicht 500 Kilometer weit entfernt sind, sondern eben etwas näher, wo man also nicht so ganz genau und präzise steuern muss. Was aber, und davon ist ja in diesem Einspieler gerade auch die Rede gewesen, wofür diese Waffe eigentlich geeignet ist, sind hochwertige Ziele, die weit entfernt sind und die schwer zu treffen sind und die man eben mit diesen speziellen Fähigkeiten dieser Waffe erreichen kann. Und da ist ja dann immer im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine von dieser Kertschbrücke die Rede, also eine Brücke, die vom russischen Festland auf die Krim Halbinsel reicht und die eine symbolträchtige, ich weiß nicht, wie sie tatsächlich militärisch wichtig ist, ich glaube, die Bedeutung hat ein bisschen abgenommen im Laufe der Zeit, aber es ist jedenfalls eine hochsymbolträchtige Brücke.
So ein Prestigeprojekt von Putin, der damit irgendwie zeigt, ja, die Krim ist doch russisch und wir verbinden die jetzt mit dem Festland. Und in der Tat, wie du sagst, die Nachschublieferungen über diese Brücke sind ein bisschen weniger relevant geworden, seit es jetzt auch eine stärkere Dominanz da in der Ostukraine gibt, ne, vom russischen Militär. Aber trotzdem wünscht sich die Ukraine eigentlich die Fähigkeiten, um diese Brücke zu zerstören, also sowohl aus logistischen als auch aus symbolischen Gründen.
Genau. Und das ist, wenn man diesen Offizieren folgt, den deutschen Offizieren, die darüber eben auch hypothetisch sprechen, das ist nur möglich, wenn man sehr präzise Zieldaten hat. Es geht da um eine Treffergenauigkeit von, glaube ich, Radius 3 Meter, können die auf 500 Kilometer ansteuern, wenn sie das richtige Datenmaterial und die richtige Programmierung dafür haben. Und so etwas, jedenfalls habe ich das so verstanden, sei eben bis auf Weiteres nur mit deutscher Hilfe beziehungsweise in Deutschland zu programmieren. Also man bräuchte die entsprechenden präzisen Satellitendaten. Man müsste wissen, wo Flugabwehrstellungen sind. Und das würde dann alles in Deutschland da speziell für so einen Einsatz programmiert werden. Und das könnten die Ukrainer jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit lernen.
Da ist die Rede dann von mehreren Monaten, wo man auch trainieren müsste, ne, und dieses ganze Know-how erstmal übertragen müsste. Dazu muss man wissen, dass diese Besprechung, diese interne Besprechung der Luftwaffe am 19. Februar stattgefunden haben soll, laut auch diesem Mitschnitt. Und der Bundeskanzler hat sich dann so eine gute Woche später dazu geäußert und da hören wir nochmal kurz rein.
Das ist eine sehr weitreichende Waffe und das, was an Zielsteuerung von und Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Das weiß auch jeder, der sich mit diesem System auseinandergesetzt hat.
Deutsche Soldaten, das wollen sie nicht.
Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein.
Das scheint also der Kernpunkt bei Olaf Scholz zu sein, der, gehe ich von aus, auch diese Informationen hat, die in dieser eigentlich internen Schalte besprochen wurden. Denkst du, das ist ein Zeichen, dass da jemand eine gut informierte Entscheidung getroffen hat? Oder zeigt es auch eine gewisse Widersprüchlichkeit auf?
Naja, es wurde ja von Seiten der konservativen Opposition, also der Union, der Vorwurf erhoben, Scholz habe die Unwahrheit gesagt, als er das als Begründung angeführt hat. Und Beleg dafür sei doch, dass die Offiziere in diesem geleakten Gespräch ja gesagt hätten, naja, aber anderes könnten die Ukrainer ja schon viel schneller und selbstständig mit dem Taurus machen. Ich würde sagen, dieser Vorwurf lässt sich daraus nicht ableiten, denn der Einsatz dieser hochpräzisen Waffe für vergleichsweise einfach zu erreichende Ziele wäre in gewisser Weise Perlen vor die Säue geworfen. Also dafür brauchen sie das eigentlich nicht, sondern sie brauchen es eigentlich für diese hochambitionierten, komplexeren Aufgaben. Insofern würde ich sagen, also man kann Scholz schon mal nicht vorwerfen, dass er in dem Zusammenhang gelogen hat. Jetzt kann man politisch darüber streiten, warum Olaf Scholz das nicht möchte, dass deutsche Soldaten an der Programmierung beteiligt sind. Die Argumentation ist ja, dann wären wir völkerrechtlich Kriegspartei. Wir würden uns an einer Kriegshandlung beteiligen. Und das möchte Olaf Scholz ausschließen, auch mit dem, glaube ich, mit einer guten Mehrheit der Bevölkerung im Rücken. Aber es gibt eben auch die andere politische Bewertung, die sagt, dass die Frage, ob wir Kriegspartei sind oder nicht, die hat Putin für sich sowieso schon entschieden. Er sieht uns sowieso schon als Kriegspartei und es sei eigentlich irrelevant, ob jetzt da die Deutschen da noch mithelfen oder nicht. Es wird ja dann auch in diesem geleakten Gespräch auch noch ventiliert, eine Möglichkeit, quasi das in Deutschland zu programmieren, aber man darf es dann ja nicht zurückverfolgen nach Deutschland. Und dann schlägt ja einer von den Offizieren sogar vor, er würde mit dem Auto nach Polen fahren und dann würde das dann dort offenbar irgendeinem ukrainischen Kontaktmenschen übergeben werden.
Wenn wir dem Minister jetzt sagen, ich überspitze mal ein bisschen, wir planen die Daten und fahren die dann von Polen aus vom Auto rüber, damit keiner mitkriegt. Das ist ein Killkriterium.
Ja, ja.
Also wir werden es nicht schaffen, dass wir mit einer irgendwie gearteten Beteiligung von uns das Ganze umsetzen.
Das sind natürlich völkerrechtliche Verrenkungen, die schon zeigen, wie heikel das ist und dass die auch genau wissen, dass das eben dann schon als direkte Beteiligung gewertet würde.
Das sind aber auch auf der anderen Seite Planspiele, die man von Militärs eigentlich erwartet, oder? Also die sind ja am Ende nicht dafür zuständig zu entscheiden, machen wir es oder nicht, sondern wie könnte man es theoretisch
machen? Genau, die sagen immer, wie könnte man? Und man hört schon raus, dass die gerne demonstrieren würden, dass sie zu was sie alles in der Lage sind, so. Aber es ist schon immer ganz klar, Und das finde ich ja auch wirklich sehr beruhigend. In diesem ganzen Offiziersgespräch ist klar, es gilt die politische Entscheidung und wir sind nur dafür da, vorzubereiten für diesen oder jenen Fall, dass wir dann auch was anbieten können. Und es wird ja sogar diese seltsame Datentaxifahrt nach Polen wird ja sogar noch in diesem Planspiel verworfen.
Wollte ich auch gerade sagen, ja.
Also das ist eben bei einem Brainstorming so, da wird dann halt auch mal Quatsch geredet.
Mhm. Auch weil sie dann selber merken, naja, eigentlich ist diese Beteiligung jedweder Art eine Art rote Linie für genau. Die Politik. Also genau. Da kann man schon sagen, das wirkt plausibel, ist zwar sehr kompliziert, ne? Wir haben jetzt auch schon eine Weile gebraucht, um das aufzufächern, aber tut man Olaf Scholz dann Unrecht, wenn man ihn dann nur als Zögerer und Zauderer darstellt, der halt eben nicht alles rausgeben will, was die Ukraine sich so wünscht?
Das ist immer eine Frage der politischen Einschätzung. Also die einen sagen, man müsste doch jetzt mutig sein und man muss jetzt die Ukraine mit noch mehr unterstützen, damit sie diesen Krieg möglichst sogar noch gewinnen kann. Und dann gibt es eben die andere politische Einschätzung, die davon ausgeht, dass es vielleicht für einen deutschen Bundeskanzler ganz vernünftig ist, Deutschland nicht in einen Krieg mit Russland zu verwickeln.
In der SPD ist jetzt so die Rede vom Friedenskanzler. Also man merkt auch schon so ein bisschen, Wahlkampfanfänge stecken da vielleicht drin, dass man jetzt versucht, Scholz da so darzustellen.
Ja, ja, ja. Und es gibt ja das historische Beispiel Schröder mit dem Irakkrieg. Und womöglich gibt es die Hoffnung, dass man also eine breite politische Zustimmung in der Bevölkerung dafür bekommen könnte, auch jetzt vor Landtagswahlen, die anstehen und so weiter.
Also kurz Schröder, der praktisch als Bundeskanzler gesagt hat, bei dem Irakkrieg der Amerikaner machen wir nicht mit.
Genau, ja. Genau. Weil es da eben, weil er nicht, also es gibt ja das berühmte Zitat von Joschka Fischer, I'm not convinced. Da ging es um die Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein angeblich haben sollte, hat sich ja tatsächlich später herausgestellt, er hat keine gehabt und Deutschland hat nicht teilgenommen daran. Eigentlich kann man es nicht so direkt vergleichen, denn Deutschland gibt ja sehr, sehr, sehr viel an die Ukraine, ist nach den USA der größte auch militärische Unterstützer und deswegen kann man jetzt nicht sagen, Deutschland würde sich nicht beteiligen. Die rote Linie zu ziehen, wir wollen uns nicht direkt beteiligen und auch nicht irgendwie kaschiert mit irgendwelchen Tricks beteiligen, die halte ich persönlich für sehr vernünftig.
Was mir auffällt, ist, dass diese Taurus-Debatte ja schon seit Monaten läuft und der Grund, warum wir jetzt auch intensiv darüber sprechen, was hat der Kanzler gesagt, was ist seine Argumentation, was ist da intern los, das ist ja jetzt nicht unbedingt so eine große neue Entwicklung, sondern das ist eigentlich ursächlich dieser russische Leak. Also das ist eine Aktion, die unsere Debatte ziemlich stark gerade prägt, oder?
Ja, wobei man jetzt schon auch sagen muss, dass das, was dort gesagt worden ist, jetzt mal abgesehen von diesen unschönen Plaudereien über Verbündete, die sich dort bewegen, wovon ich ausgehe, dass Putin das auch ohne das abgehörte Leak schon weiß, also da brauchen wir uns nichts vormachen, ist da ja in dem Sinne nichts Skandalöses gesagt worden. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie der Kanzler bloßgestellt wurde, dass da irgendjemand, ja, dass da irgendeine Information öffentlich wurde, die jetzt hier unsere politische Lage total verändern würde. So ein Leak könnte man sich ja auch vorstellen, dass irgendwas abgehört wird und plötzlich stellen wir fest, es ist ganz anders, als wir bisher gedacht haben und da muss doch jetzt jemand zurücktreten oder so. Das ist ja hier nicht der Fall. Ich glaube, dass dieses Leak zwei Funktionen für Russland hatte. Das eine ist innenpolitisch. Man hat ja gesehen, wie das von der russischen Propaganda ausgeschlachtet wurde, also dargestellt wurde, als würde jetzt Deutschland einen Angriff auf Russland planen. Und das sei jetzt der Beleg dafür, dass da deutsche Offiziere genau planen, wie sie jetzt diese tolle russische Brücke zerstören können.
So ein bisschen das Gegenteil von dem, was in Wahrheit besprochen wurde.
Ja, naja, also es wurden ja Möglichkeiten, diese Brücke zu zerstören, wurden besprochen.
Aber nicht, dass Deutschland es dann wirklich macht am Ende selber, ne?
Ganz genau. Und das kann man halt aber nur jemandem verkaufen, der sich das jetzt nicht im Original, der kein Deutsch versteht und der das vielleicht auch nicht so genau sich anhören kann. Das ist so dieses Signal nach innen. Jetzt sind auch die Deutschen unsere alten Faschistenfeinde, die wollen uns jetzt auch angreifen. Also da wurde ja unglaublich mit Säbeln gerasselt. Das war, glaube ich, die eine Funktion, sowas machen zu können. Und die andere Funktion war schon, einen Keil auch zwischen die westlichen Verbündeten zu treiben. Also eben dieses leichtfertige Plaudern über verdeckt eingesetzte Briten und Amerikaner, das sorgt sicherlich für Verstimmungen bei denen jeweils.
Boris Pistorius hat sich bemüht zu bekräftigen, dass da alles fein sei, weil die Verbündeten auch wüssten, sowas könne jedem passieren, ne? Also so eine Abhöraktion und deswegen ja, sei man da nicht sauer auf Deutschland, aber natürlich ist dann so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand schon eine Kritik zu vernehmen, haben die Spiegel-Kollegen ja auch drüber berichtet. Insofern, ja, kann man drüber streiten, inwiefern dieses Ziel aufgeht. Ich wollte aber nochmal kurz zu dem anderen Punkt zurück, weil dieses Getöse, was da in Russland auch herrscht über die Propagandakanäle, ne? Also dass da gesagt wird, Deutschland plant da irgendwie Angriff auf uns, auf unser Territorium. Da wird dann auch relativ schnell im Umkehrschluss mit Racheaktionen gedroht. Also da gibt es dann sehr konkrete Nennungen. Diese Brücke in Köln könnte man bombardieren. Da ist dann, tut sich Ex-Premierminister Dmitri Medvedev immer hervor als so ein ganz scharfer Angreifer. Ich würde mal sagen, das ist irgendwie ziemlich absurd, aber so funktioniert die russische Propaganda. Und dazu muss ich auch nochmal die Kollegin Christina Hebel, unsere Spiegelkorrespondentin in Moskau, zitieren. Die sagte nämlich auch, der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist genau geplant. In weniger als 2 Wochen wird sich Putin erneut im Präsidentenamt bestätigen lassen. Meldungen über deutsche Taurus-Gespräche sind dem Kreml allemal lieber als Nachrichten von tausenden trauernden Russen am Grab seines prominentesten Kritikers Alexei Nawalny. Der wurde nämlich am Freitag beerdigt, also am selben Tag, ne, als dieses Leak erschien. Also da habe ich den Eindruck, hat Putin innenpolitisch schon etwas erreicht, nämlich auch abzulenken. Und jetzt aber zurückzukommen auf Deutschland. Also denkst du, diese Absicht, Scholz zu diskreditieren, die geht auf?
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also man muss ja leider sagen, dass Olaf Scholz nicht unbedingt ein russisches Leak gebraucht hat, um nicht besonders gut dazustehen zurzeit. Also dieses Zerwürfnis mit Frankreich ist schon sehr, sehr unangenehm. Also sich da so quasi auf offener Bühne zu beharken und in gewisser Weise auch runterzumachen gegenseitig, da sieht er nicht gut aus. Es steht ja auch im Raum, dass er deswegen den Taurus nicht liefern möchte, weil er den Ukrainern nicht vertraut. Also dass es nicht nur um diese Programmierungsfrage geht oder so, sondern dass Deutschland eben die Kontrolle über diese Waffe behalten müsse, damit nicht die Ukrainer in einer verzweifelten Situation, die vielleicht doch noch irgendwie Richtung Kreml abfeuern. Reicht da wohl fast bis dahin, wenn ich da richtig informiert bin?
Ja, so von der ukrainisch-russischen Grenze wäre es wohl möglich, Moskau zu erreichen. Die Ukrainer sagen, also ne, der Präsident und die Militärs sagen, das machen wir auf keinen Fall und das machen wir ja auch mit den anderen Marschflugkörpern nicht, die man uns geliefert hat. Aber Taurus hat eben diese hohe Reichweite.
Ja, also insofern, der steht schon schlecht genug da im Grunde genommen. Dass jetzt die Union in Teilen ihn wegen einer angeblichen Lüge da zur Rechenschaft zu ziehen, das halte ich für überzogen. Und wer sowas fordert, finde ich, fällt schon auch so ein bisschen auf diese russische Taktik hinein. Was aber allgemein natürlich erreicht wird, ist so eine gewisse Verunsicherung, dass Vertrauen erschüttert wird in unsere Institutionen, dass wir uns fragen, was sind das denn da für Leute, diese Generäle, dass die noch nicht mal in der Lage sind, irgendwie ein geheimes Gespräch zu führen? Also
zumindest einer von denen, ne, ja, der sich dann nicht an die Regeln hält.
Genau, aber dass man das Vertrauen in unsere Institutionen erschüttert, das ist sicher immer ein Ziel solcher Aktionen. Und klar, das ist schon gelungen, dass das jetzt quasi ein Game Changer ist, dieses Leak, das erkenne ich jetzt im Moment nicht.
Der Verteidigungsminister hat genau zu diesem Punkt gesagt.
Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation. Es geht um Spaltung. Es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Und dementsprechend sollten wir besonders besonnen darauf reagieren, aber nicht weniger entschlossen.
Das klingt für mich so, als müssten wir uns nicht nur für so einen hybriden Krieg, für so einen Informationskrieg wappnen, sondern wir sind schon mittendrin.
Ja.
Hast du den Eindruck, dass diese Erkenntnis sich aber schon durchgesetzt hat oder stolpern wir da jetzt so einigermaßen naiv rein?
Also die Tatsache, dass eben ein sehr hochrangiger Offizier über eine nicht sichere Leitung aus einem Hotel in Singapur so eine Besprechung startet, lässt schon darauf schließen, dass diese Erkenntnis noch nicht überall angekommen ist, noch nicht einmal bei Leuten, die ja eigentlich qua Amt und berufsmäßig da besonders auf der Hut sein müssten. Ich weiß auch nicht, was passieren würde in der Öffentlichkeit, und da müssen wir auch über die Rolle der Medien reden, wenn jetzt kurz vor der Europawahl, kurz vor Landtagswahlen irgendwelche seltsamen Dinge über einzelne Kandidaten oder Parteien plötzlich aus dubioser Quelle uns bekannt werden. Ob wir der Versuchung widerstehen können, dann da in so eine ganz große Aufregung zu verfallen und auf eine Art und Weise zu reagieren, die womöglich dem Verursacher eines solchen Leaks in die Hände spielen könnte. Also ich würde auch davon ausgehen, dass wir bereits jetzt Beeinflussungsversuche erleben über Social Media, über die Beeinflussung, sagen wir mal, von Leserbriefdebatten. Ich glaube auch nicht, dass jede Mail, die in unser aller Postfach auftaucht mit brisanten politischen Inhalt oder irgendwelchen Vorwürfen, wirklich von arglosen, politisch interessierten Menschen aus diesem Land stammt. Da wird sicher einiges unternommen.
Es gab ja vor kurzem auch den Bericht der Kollegen, dass das Auswärtige Amt so eine offensichtlich aus Russland orchestrierte Troll- und Bot-Kampagne auf Twitter oder X festgestellt hat. Also dass da ganz massiv eben versucht wurde, mit so Falschmeldungen über Annalena Baerbock zu agieren und damit auch so das Vertrauen zu untergraben. Russland ist da schon seit vielen Jahren im Verdacht mittlerweile, solche Desinformationskampagnen zu führen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht neu, dass Russland Spione hat. Also gerade im vergangenen Jahr wurde beim BND jemand enttarnt, der da auch für Russland spioniert haben soll. Das sind schon Beispiele dafür, dass das Problem ja schon seit ein paar Jahren besteht. Und trotzdem sind wir irgendwie nicht so richtig dafür gewappnet, oder?
Ja. Also Spionage und Gegenspionage, würde ich sagen, ist uralt. Mhm. Und Natürlich wird das von westlicher Seite auch betrieben. Es gibt ja Experten, die sagen, dass Russland oder der russische Regierungs- und Militärapparat wesentlich mehr durchsetzt ist von westlicher Spionage als etwa umgekehrt. Es wird halt offenbar anders damit umgegangen. Also es wird nicht so öffentlich gemacht. Ich hoffe, dass diese Informationen sinnvoll eingesetzt werden. Ich hoffe, dass es sie tatsächlich gibt. Und diese ganze Manipulation, sage ich jetzt mal, auf elektronischem Wege, also im Internet, mit Fake News, mit Bots, mit Kampagnen, mit Trollkampagnen, das ist immer noch nicht richtig angekommen, noch nicht richtig gelernt, obwohl es das schon seit einigen Jahren mittlerweile gibt. Auch schon die erste Wahl von Donald Trump 2016 war ja überschattet von solchen Kampagnen. Aber auch eben irgendwelche Facebook-gezieltes Microtargeting mit irgendwelchen Angstbotschaften genau für die Leute, die dann doch die Republikaner wählen sollten und nicht Demokraten. Also da gibt es einiges. Und ich fürchte, das ist sehr schwer zu lernen, damit umzugehen.
Und ansonsten ist es vor allen Dingen genau das, was Putin erreichen wollte. Er bestimmt eigentlich seit Monaten, seit mehreren Wochen mindestens, setzt er die Agenda über das, worüber wir in Deutschland diskutieren. Ob es die Unterstützung der Ukraine in dieser oder jener Form ist. Wie erfolgreich ist die Ukraine oder kann sie den Krieg noch gewinnen oder nicht?
Das sagt Boris Pistorius zu dem Thema und er sagt auch gleich, wer aus seiner Sicht Putins Spiel am besten mitspielt.
Es finden immer sich willfährige Büchsenspanner in der deutschen Politik, bei der AfD zum Beispiel oder auch bei den Linken, die das gerne aufgreifen. Und die deutsche Öffentlichkeit bespielt das dann mit Lust und Wonne. Ob uns das wirklich hilft in der Diskussion, daran habe ich jedenfalls meine Zweifel.
Klingt so ein bisschen auch nach Rundumschlag, also von AfD bis Linke und die Öffentlichkeit macht auch alles falsch. Hat Pistorius da im Kern recht oder ist das schon so ein Versuch, die Bundesregierung auch gegen Kritik an ihrer Ukraine-Politik zu immunisieren?
Naja, letzteres sowieso, das ist ja auch sein Job. Das versucht er natürlich damit auch überhaupt mit dem Versuch, das alles auf eine höhere Ebene zu heben. Das ist der Informationskrieg und so. Bedeutet ja, wir sind halt im Krieg. Da hat jetzt auch, klar, kleine Fehler passieren, aber da ist jetzt jedenfalls keine konkrete Verantwortung bei ihm oder bei irgendjemandem von seinen Leuten. Also das ist schon ein Versuch, sich zu schützen und die Bundesregierung zu schützen.
Das bringt uns auch kurz zu diesem Satz nochmal vom Anfang, ne? Dass er sagt, okay, wenn da jetzt nicht noch viel mehr rauskommt, dann ist es kein Grund für mich, jetzt so meine Top-Generäle zu feuern, weil das wäre dann genau Putins Kalkül.
Genau, genau. So versucht er das zu deflektieren. Aber er hat natürlich schon auch einen Punkt, dass es erstens natürlich auf der ganz rechten und auf der linken Seite politische Kräfte gibt, die empfänglich sind für die russische Argumentation und die dann auch in die deutsche Debatte hineinbringen. Und es gibt natürlich auch Teile der deutschen Öffentlichkeit und Bevölkerung, die empfänglich sind für diese Art der Argumentation. Insofern stimmt das. Auf der anderen Seite ist das eben Teil auch der deutschen Debatte. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Skepsis der Ukraine-Unterstützung gegenüber Ergebnis einer russischen Beeinflussung ist, sondern die gibt es schon auch so. Die wird halt damit aber auch noch bestärkt.
Also nicht jeder Kritiker ist ein Putin-Knecht, wie es dann manchmal auf Twitter heißt, sondern das ist auch so ein bisschen eine sehr simple Sicht auf die Dinge, dann Pro und Contra immer noch zu sehen.
Das ist halt eine Kriegslogik, dass man sagt, entweder wir müssen jetzt alle zusammen und bloß keine Widerrede, das ist in so einer Kriegssituation nachvollziehbar. In einem demokratischen Diskurs, finde ich, haben viele Stimmen ihre Berechtigung.
Du bist ja ein erfahrener politischer Beobachter und hast jetzt auch gesagt, so wie die Debatte in den vergangenen Tagen gelaufen ist, war es nicht so gut. Also dieser Umgang mit dieser russischen Störpropaganda, kann man sagen. Mhm. Wie wappnest du dich denn jetzt für mögliche weitere Fälle? Also wenn du als Journalist sagst, da muss man mit besonderer Vorsicht unterwegs sein.
Also man kann halt nur hoffen, dass man einen kühlen Kopf bewahrt, wenn sowas kommt. Und dass man möglichst hoffentlich die Zeit sich nehmen kann, da nicht sofort reflexartig darauf zu reagieren, sondern in der Einordnung erstmal zu überlegen, was passiert da eigentlich gerade? Wem nützt das eigentlich gerade? Woher kommt das? Mit welchem Ziel? Und ich kann nicht garantieren, dass mir das immer gelingt und dass ich nicht auch auf irgendwas reinfalle. Also es fallen ja auch Leute auf Enkeltricks rein, die Polizisten sind und so. Aber das kann man nur hoffen. Und das ist jetzt eigentlich eine gute Warnung für das, was uns noch bevorsteht.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen vielleicht gerade noch früh genug, um sich so ein bisschen drauf einzustellen, weil spätestens im Sommer zur Europawahl und dann zu den Wahlen in Ostdeutschland werden diese Themen natürlich auch wieder hochkochen. Also die Ukraine-Politik, die Politik gegenüber Russland sind da ja mit die heißesten Eisen.
Ja, davon ist auszugehen, dass das eine große Rolle spielen wird und dass Putin quasi auch da mit dabei sein wird in diesen Wahlkämpfen.
Vielleicht müssen wir uns in ein paar Monaten dann nochmal zusammensetzen und bewerten, ob es beim nächsten Mal besser läuft. Für den Moment danke ich dir sehr für deinen Besuch und für deine Einschätzung.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Unterm Strich heißt das, wachsam bleiben und ja nicht im Affekt auf Kreml-Propaganda reagieren. Aber auch genau hinschauen, wie plausibel die Argumente der Bundesregierung sind. Wir können davon ausgehen, dass Wladimir Putin eine Taurus-Lieferung an die Ukraine sehr gern verhindern würde. Zur Wahrheit gehört aber auch dieser prägnante Satz aus der abgehörten Schalte der Luftwaffe.
Das wird nicht den Krieg ändern.
Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Und den gibt's natürlich ganz legal zu hören, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Und wir freuen uns dort über ein paar Sternebewertungen. Feedback zu dieser Folge und Themenvorschläge für diesen Podcast nehmen wir gerne an unter stimmenfang@spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge, außerdem bei Marc Glücks für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Rosso. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.